Ja, Zufall oder Schicksal?
Genau, also ich tendiere zum Zufall mehr als zum Schicksal, weil es, weil ich diesen Begriff sehr spannend finde. Ich hatte mich damit mal beschäftigt, so im künstlerischen Sinne, also dass einem ja quasi was zufällt und ich irgendwie das sehr schön finde, so im künstlerischen Prozess ja mit dem Zufall auch so zu spielen oder so den ja quasi so mit einzuladen.
Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst euch überraschen, es wird wieder ein ganz kreativer Flop.
Möchtest du ein ganzes Stück?
Ja. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke.
Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos, Kunst und Muttermund. Ich freue mich total, dass jetzt auch wieder die Interviews weitergehen. Und heute habe ich einen Gast aus Dresden, und zwar Swantje Köhler. Swantje ist bildende Künstlerin und Kunsttherapeutin und sie lebt mit ihrer Familie im schönen Dresden. Und wir telefonieren heute das allererste Mal zusammen. Herzlich willkommen, Swantje.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch total, dass du so spontan zugesagt hast, weil wir uns ja, wie gesagt, bisher noch gar nicht kannten und auch noch nicht miteinander gesprochen haben. Also wir haben nur ein paar Mal Mail hin und her geschrieben. Du hast mir, ja, das fing damit an, dass du mir ein Feedback geschickt hast, ne, so zum Podcast. Und der hat mich irgendwie total berührt, weil der war irgendwie so, also einerseits so feinfühlig und wertschätzend und ich fand es einfach auch diese Geste so schön, einfach mal so ein Feedback rauszuschicken. Und dann hatte ich ganz spontan sofort den Impuls, auch weil ich auch Kunsttherapie halt so spannend finde, dich einzuladen. Und ja, voll schön, dass das so spontan geklappt hat.
Ja, sehr. Also ich kann ja noch mal kurz sagen, es war irgendwie mit Steffi, meiner Hebamme, die jetzt sozusagen noch gerade so in den letzten Metern quasi, ne, bei mir bei der Vor- und Nachsorge bei meinem zweiten Kind jetzt dabei war und jetzt ja Bestatterin geworden ist. Und sie mir dann irgendwie ja noch in der Elternzeit den Podcast geschickt hat mit dir. Und ich war so richtig hineingezogen davon und dachte, was für ein tolles Gespräch. Und ich wusste schon sehr viel von ihr, weil wir uns auch, ne, sie war bei meinem ersten Kind schon mit dabei und die ist 10 Jahre älter, sodass wir immer mal Kontakt hatten und trotzdem war das irgendwie für mich nochmal schön, selbst von einer Person, die mir bekannt ist und deren Geschichte ich auch kenne, das nochmal bei dir so zu hören. Und das war so ein schönes, irgendwie ganz berührendes, offenes Gespräch. Und dann bin ich so auf deinen Podcast gestoßen und ja, so zusammenfassend geht es mir einfach nochmal so, dass ich dachte, oh, ich hätte den gerne schon vor 10 Jahren gehört und finde das, also es ist ein kleiner Wermutstropfen so dabei, dass ich denke, oh, es ist, ja, also ich hätte es damals gut gebrauchen können so. Und gleichzeitig, wie schön, dass es das jetzt mehr gibt und dass du dieses Format machst. Und ja, also es hat mich schon auch einige Jahre meines Lebens sozusagen sehr stark beschäftigt. Dieses Muttersein, Kunst machen, mich irgendwie anders fühlen und auch mit dieser Mutterrolle irgendwie nicht so übereinkommen. Und es war so, also es war jetzt so richtig heilsam nochmal. Also auch wenn ich mich, ne, viel schon mit feministischen Themen und so beschäftigt habe und da glaube ich schon an einem ganz anderen Punkt bin als noch ja vor 10 Jahren, war das jetzt so, also richtig ein tolles Geschenk, so zum Abschluss jetzt Ende des Jahres, meine Elternzeit. Ich habe ganz viele Folgen gehört und war immer wieder so, also es war einfach richtig toll, so diesen ganzen Frauen und hier zuzuhören und ach, also ja, echt ein wahnsinniges Geschenk.
Oh, das freut mich total und das ist ja auch wirklich eine meiner Hauptmotivationen, da so Verbindung und Sichtbarkeit zu schaffen, ne? Und ich glaube, das hat einfach eine ganz große Kraft, wenn wir uns gegenseitig zuhören und auch einfach hören, dass wir nicht alleine sind mit diesen Themen. Ne? Das macht ja total viel mit allem, finde ich.
Total, gerade weil es, glaube ich, so ist, ne, dass tendenziell ja eher so ein bisschen so eine einsamere Phase ist oder nicht wahnsinnig sozial, so in unserer Gesellschaft, wenn man mit einem Kind alleine zu Hause ist. Und ja, ist irgendwie so, ja, sich da, glaube ich, auch echt noch viel tun kann, so, ne? Dass man da so ein Miteinander und nicht irgendwie, oh, jetzt bin ich so raus und das ist jetzt irgendwie, man sieht so, also es gab schon eine Zeit, wo ich immer so das Gefühl hatte, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Makel, ne? Den man irgendwie so in seinem Lebenslauf halt fast besser so verschweigt, dass man ein Kind hat und in Elternzeit war und genau, irgendwie versucht, wie so hinterher zu joggen, hinter den Männern oder den anderen das irgendwie wieder so wettzumachen. Und das ist ja echt total schade, ne? Dass es so ist.
Und du sagst, du hättest das gerne schon vor 10 Jahren gehört und jetzt quasi bist du ja zum zweiten Mal, ne, machst du wieder diesen Prozess durch, ne? Ein Kind kommt auf die Welt und du veränderst dich und nimmst du denn jetzt anders wahr oder und was machst du auch anders? Was sind so deine Learnings sozusagen aus den letzten 10 Jahren?
Oh ja, sehr viel, glaube ich. Also ganz anders auf mich zu hören so und das, ja, also bei der ersten Schwangerschaft war es so, ne, ungeplant und irgendwie so ein bisschen über mich hereingebrochen und über meinen damaligen Partner auch. Und dann war sie ein Frühchen, sodass wir irgendwie auch einen schwierigen Start hatten. Und da hatte ich so das Gefühl, wir sind so von Anfang an sehr, ja, über unsere Grenzen mussten wir einfach gehen und irgendwie dann auch, ja, erstmal so ein bisschen gefangen in diesem medizinischen System. Mhm. Und genau, sie hatte erstmal gesundheitliche Probleme und letztendlich hat sich das dann auch in den ersten Monaten dann irgendwann wieder so, oder nach dem ersten Jahr war klar, ne, dass sich das so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst hat und es war dann auch für uns sehr gut, aber ich glaube, ich war sehr ja, unter Druck, irgendwie mit dieser Rolle klarzukommen und da erstmal so reinzukommen und dann noch so in diesem, ja, quasi künstlerischen Business irgendwie zu entscheiden, wie geht's weiter. Und das war dann auch eigentlich diese Entscheidung. Ne? Also, okay, ich hatte irgendwann mal vor, so irgendwelche Stipendien oder so mir zu suchen nach dem Kunststudium. Also ich habe erst Malerei und dann Bildhauerei studiert. Erst in Kiel Malerei, dann noch ein Auslandssemester in Paris und in Dresden dann Bildhauerei zu Ende. Und ja, daraus ist dann natürlich irgendwie nichts geworden, weil es so, okay, jetzt ist ein Kind da und das hat mich dann erst so ein bisschen in mir widerwillig so zur Kunsttherapie geführt und hat mir aber gleichzeitig natürlich ganz viel eröffnet in der Zeit, mich, ja, mit der Welt, mit mir anders nochmal auch mit diesem Kunstschaffen auseinanderzusetzen. Und ich merke jetzt so 10 Jahre später, dass es, dass ich einfach, ja, mich irgendwie fester in der Welt fühle, ne, und auch mit diesem Frau- und Mutter-Thema halt irgendwie teilweise wirklich, ja, auch irgendwie schmerzhaft auseinandergesetzt hat, ne? Dass man so merkt, okay, so sind irgendwie die Anforderungen und wie will ich sein? Und das hat, also man kommt dem nie nach, wenn man versucht, ne, was dieser Harmoniegedanke ist, irgendwie so zu sein, wie die anderen einen haben wollen. Das funktioniert sowieso nicht. Und dann so seinen eigenen Standpunkt zu finden und genau, zwischendurch sehr viel passiert ist jetzt auch, also bin ich mit einem anderen Partner zusammen und ich glaube, das war von vornherein dann auch einfach anders abgesprochen, so wie das funktionieren kann und auch mit meinem Wissen, okay, das reißt einen wirklich dann nochmal so total raus, körperlich wie geistig und ja, da jetzt irgendwie, also ich merke, ich habe ein anderes Standing und kann auch, glaube ich, wirklich besser meine Bedürfnisse äußern. Und dann, ne, hatten wir das Glück, dass irgendwie auch, also wie die Hebamme, meine Frauenärztin, also es waren viele Leute auch wieder um mich rum, die ich schon gut kannte und die das irgendwie gut begleitet haben. Und auch in den Momenten, ne, wo ich vielleicht ängstlich war, oh, ne, geht das jetzt wieder gut oder ist das vielleicht doch wieder irgendwas, weil es auch damals nicht klar war, warum sie zu früh kam. Und ja, dass irgendwie jetzt wirklich das Glück hatten, so dass das alles total gut lief und ich auch jetzt einfach anders mit dieser Elternzeit umgehen konnte, also viel ruhiger und nicht mehr mit diesem Gefühl, ich muss da irgendwo sein und sondern so zu wissen, ah, okay, das läuft jetzt so und ich darf mich sozusagen positionieren dazu.
Und hat sich dann auch das erste Mal sozusagen mit dem Mutterwerden und dem Auseinandersetzen mit der Mutterrolle deine Künstleridentität dann sozusagen zusammen mit der neuen Mutterrolle verändert?
Jein. Also es war dann erstmal noch so, dass ich auch in dem Jahr, wo ich in Elternzeit war mit meiner Tochter, da war die irgendwie 6 Monate, da hatte ich dann irgendwie die Möglichkeit, über einen Freund von mir eine Einzelausstellung zu machen. Und dann passt das vielleicht so ein bisschen zu diesem Improvisationscharakter, dass ich wirklich gedacht habe, okay, ich muss da hinfahren, das war in Karlsruhe. Und ich kann jetzt nur Dinge machen, auch Arbeiten ausstellen, da habe ich sehr viel so zu Installationen gearbeitet, die ich irgendwie in meinen Rucksack reinkriege oder unten noch in die Tasche im Kinderwagen und die ich dann an einem Tag mit einem Kind in der Trage oder auf dem Boden aufbauen kann. Und das war irgendwie eine ganz schöne Erfahrung und dass das ging und dass irgendwie die da waren, es auch total schön fanden. Und aber zurückblickend denke ich auch, dass ich selber noch gar nicht so ganz so weit war, das dann irgendwie so gut anzunehmen. Ne? Also da war auch so einerseits so diese Improvisation, ich mache das jetzt irgendwie so, wie ich das jetzt kann in dieser Rolle, aber gleichzeitig natürlich dieses Gefühl, oh, ist es jetzt genug? Und ich glaube, das habe ich jetzt nicht mehr so. Und jetzt war es halt schon so durch die Kunsttherapie und dann quasi Mutter sein mit einem Kind. Ich habe auch erst, von Dresden aus bin ich nach Görlitz gependelt. Das war sehr kräftezehrend, 3 Jahre lang, wo einfach nicht mehr wirklich Zeit war für das eigene Arbeiten, das künstlerische Arbeiten. Und da bin ich zu so einem Punkt gekommen, wo ich das auch erstmal akzeptiert habe und gesagt, das darf jetzt weiter so ein bisschen in mir arbeiten und muss vielleicht noch gar nicht so nach außen kommen. Und irgendwann kommt wieder die Zeit, wo das wieder mehr Platz im Außen findet und dann vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Und da ist vielleicht die Akzeptanz so, ne, zu sagen, okay, jetzt ist gerade einfach nicht so viel Raum dafür da und ich muss nicht alles auf einmal schaffen. So. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, tatsächlich jetzt nach längerer Zeit wieder ein Atelier zu haben und irgendwie, dass das wieder ein bisschen mehr Raum kriegen darf. Und ich bin aber selber ganz gespannt, in welche Richtung das jetzt noch geht.
Und spürst du da auch irgendwie einen Druck? Also manchmal erzeugt ja so eine Möglichkeit auch einen Druck, ne? So einen inneren oder vielleicht sogar äußeren.
Ja, also das Gute ist, ich teile mir den Raum und wir sind so beide in einer ähnlichen Situation. Wir versuchen uns den gegenseitig zu nehmen. Und ich bin glaube ich schon an dem Punkt, dass ich manchmal denke, oh, ich müsste doch jetzt, und dann denke ich, nee, aber es kommt schon zu seiner Zeit und es geht halt einfach ein anderes Tempo. So. Also es muss jetzt halt nicht mehr alles auf einmal sein und noch irgendwie nachts oder keine Ahnung. Ne? Also es darf jetzt so auch in Ruhe wachsen. So.
Ja, und das kann sich ja auch alles in der künstlerischen Arbeit dann widerspiegeln, ne? Die Zyklen und die Tempi und die Erfahrungen, die man damit macht.
Genau, und auch, also ich hatte es früher auch schon immer so, dass ich gar nicht das so brauchte, dass ich jetzt nur ewig frei arbeiten kann, sondern ich habe irgendwie immer noch einen Brotjob sozusagen gehabt und brauchte auch diese Struktur davon. Ne? Also wenn dann alles frei ist, so ohne Anhaltspunkt, finde ich, ist es auch wieder schwierig, sich selber zu strukturieren und dann zu arbeiten. Und wo ich manchmal denke, ich habe schon gemerkt, dass es einfach dann viel produktiver geworden ist in der Zeit, wo man dann Zeit hat, dass man die ganz anders nutzt. Ne? Das war ja auch schon, manchmal habe ich es auch gehört, ne, bei dir so, wenn Frauen irgendwie berichtet haben, dass es dann, man braucht schon ein bisschen Zeit, um sich erstmal wieder einzufinden und auch am besten so da überhaupt reinzukommen dann, wenn man mal einen Tag, also eine Stunde reicht dann oft nicht, aber die Zeit, die man dann hat, dass man die deutlich produktiver nutzt. Also das war auch immer meine Erfahrung jetzt und das ist auch nicht immer so ein Arbeiten ist, dass man jetzt quasi wie so ein Fabrikarbeiter irgendwie am Produzieren ist, ne? Sondern dass es so Zeiten gibt, die sind ganz produktiv und dann gibt es wieder irgendwie so Zeiten, so die man eher so in Ruhe ist und wo irgendwie, oder auch durch andere Einflüsse einfach nicht so viel passiert. Und dann wundert man sich manchmal wieder, wie schnell dann irgendwas entstehen kann, so in ganz kurzer Zeit.
Und du meintest vorhin, dass du dann zur Kunsttherapie gewechselt bist, so ein bisschen mit einem Widerstand erstmal. Wie bist du denn auf das Thema gekommen, Kunsttherapie, oder die Entscheidung, das auch nochmal zu studieren zusätzlich?
Ja, also es war eigentlich was, was ich tatsächlich schon, also als ich mich für das Kunststudium, also ich wusste schon lange so, ich wusste eigentlich schon so mit 10, dass ich irgendwie Kunst machen will. Erst noch dachte ich, könnte auch Astronautin werden, aber dann habe ich gemerkt, nee, das wird wahrscheinlich nichts mit irgendwie Dyskalkulie und wenig oder fast gar keinem Physikwissen. Und genau, und dann war so dieses Malen und Zeichnen immer so, dass ich dachte, ja, ich will das machen. Und genau, es hat dann zum Glück auch relativ schnell geklappt, weil so diese Bewerbungsphasen ja in der Kunst immer gar nicht so einfach sind. Und da hatte ich schon mal so die Idee, ne, mit der Kunsttherapie, das könnte ja auch was sein. Und aber habe irgendwie so gedacht, nee, ich will das jetzt richtig machen. Also ich will wirklich irgendwie wirklich erstmal Kunst studieren. Und dann ist das mit der Kunsttherapie so sehr in den Hintergrund geraten. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass es bei uns an der Uni, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber das ist auch so ein bisschen so, oh, die Kunsttherapie. Also ein ganz bisschen hat man so, so ein bisschen wie die Leute, die halt irgendwie so Kunst auf Lehramt studieren. So, dass es so, ja, das ist ja nicht, also dass man sich wirklich ganz drauf einlässt. So. Und tatsächlich habe ich mich dann aber informiert und es ist auch in Dresden so und gibt noch andere Unis, wo das so ist, dass man auch gar nicht quasi gleich Kunsttherapie studieren kann, sondern dass es ein Aufbaustudiengang ist, wo man erstmal Kunst studiert haben muss und auch quasi, ne, dass man selber durch diese künstlerische Arbeit gegangen ist und dann quasi eine Therapieausbildung wie da drauf macht mit dem, was man schon hat. Also man lernt quasi nichts mehr in der Kunst dazu, sondern nur noch therapeutisch. Und genau, am Anfang war das so ein bisschen widerwillig, weil ich so dachte, oh, jetzt ja, gehe ich so von der Kunst weg, so hat sich's angefühlt. Und dann war irgendwie eine lustige Situation. Ich musste ein Motivationsschreiben schreiben. Eine Freundin von mir hat das gelesen und meinte so, okay, wenn man das liest, denkt man, du willst es nicht machen. Wir müssen es nochmal umschreiben. Und dann wurde ich aber tatsächlich genommen und habe dann erstmal so für mich gedacht, oh, okay, ich mache es erstmal irgendwie 2 Monate und gucke dann, wie es ist. Und dann wurde es aber total schön. Also dann habe ich gemerkt, wie viel Wohlwollen da wir in der Gruppe quasi auf Bilder gucken, auf das, was andere gemacht haben. Und ja, ich war fast so ein bisschen erschrocken, weil ich in der Kunst immer das Gefühl hatte, es ist auch eine ziemliche Härte und ziemlicher Konkurrenzkampf. Also in der freien Kunst irgendwie miteinander. Also man ist, also man gibt sich echt viel Mühe, dem anderen Kritik reinzudrücken. So. Und das ist ja manchmal auch gut, aber in der, also die Form ist ja irgendwie auch entscheidend. Und das fand ich total schön, das in der Kunsttherapie erstmal zu lernen und auch zu merken, wie hart ich selber quasi geworden bin, so durch diese Jahre in der freien Kunst. Und ja, und tatsächlich hat es mir dann auch einfach richtig Spaß gemacht und ich habe so gemerkt, ah, da kommt irgendwie viel zusammen. Und am Ende war es dann einfach so dieses, da habe ich mich nochmal auch mit Theorie viel beschäftigt, auch so mit so philosophischen Begriffen, gerade halt sowas wie Zufall oder so. Und also das war dann echt ein toller Moment, so zu merken, wie das alles so zusammenkommt und dass das für mich eigentlich ja eine ganz schöne Herzenssache ist, das irgendwie so zusammenzubringen, was ich vorher noch gar nicht gedacht hätte, bevor ich das angefangen habe. Also und ich war auch immer so, dass ich dachte, ach, ich arbeite eigentlich lieber alleine im Atelier als mit anderen Leuten. Und tatsächlich war es dann, jetzt ist es so, dass ich denke, oh, ich arbeite wirklich auch gerne mit Menschen zusammen. Und genau, ist auch sehr strukturiert, aber macht mir wirklich sehr Spaß. Mhm. Ja.
Toll. Du hast geschrieben, mir geht es in der Kunsttherapie sehr um den Prozess, der im ganz Kleinen dem künstlerischen Prozess im Großen gleicht. Gleichzeitig ähnelt er auch dem therapeutischen Prozess im Verlauf. Hast du Lust, da noch mehr zu erzählen?
Ja, gerne. Also es ist Das war so ein bisschen das, was ich meinte am Ende meines Kunsttherapiestudiums, wo ich dann auch irgendwie meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und man macht sehr viel Praktika dort am Ende oder in der ganzen Zeit, ne? Und da habe ich so versucht, das so darauf anzuwenden und habe gemerkt, oh, das ist das, wo es für mich wirklich irgendwie so zusammenkommt und passt, so dass es ja dieser künstlerische Prozess ja auch so quasi so Phasen durchläuft, also dass man oft erstmal so anfängt und vielleicht hat man eine Idee und dann gibt es so ein kleineres, größeres Scheitern, dass man merkt, ah ja, das funktioniert vielleicht gar nicht so, wie man so denkt, und dann muss man sich irgendwie nochmal umorientieren und dann wird es was anderes und dann kommt noch was dazu oder ne, irgendwie, also es wandelt sich ja, es ist ja selten so, dass man so die Idee hat und dann kommt es wie so aus so einem 3D-Drucker oder wie ne, irgendwie sozusagen so genauso wie aus dem Kopf quasi rausgedruckt am Ende an, sondern eigentlich ist ja genau das Schöne, dass es oft aus irgendwelchen Gründen nicht so funktioniert. Und diese Phasen, die auch irgendwie theoretisch durch einige Leute auch so beschrieben sind, fand ich irgendwie total interessant. Und gleichzeitig dann am Ende so dieser Moment, dass so vom Begriff her diese ästhetische Erfahrung, also dass man so merkt, wow, da entsteht was Neues und das ist ja total spannend und man selber manchmal so völlig eingenommen ist von dem, was dann entsteht, ne? Also dass man irgendwie sich so freut über dieses Schaffen und ja, und das finde ich was, was ich einfach in der Therapie so sehr mag, weil der therapeutische Prozess ja auch oft so ist, ne? Das ist irgendwie, gut, da kommt es eher aus einer Not heraus, ne? Dass Menschen irgendwie nicht weiter wissen und denken, okay, sie brauchen da jetzt irgendwie Hilfe. Und ja, aber auch da nicht irgendwie von außen einfach im besten Falle was draufgestülpt werden sollte, sondern es ja um sie geht und wie sie selber da ihren Weg gehen möchten. Und der ist ja auch mit so Krisen oder mit Momenten verbunden, wo man sich fragt, okay, wo soll es jetzt hingehen? Unwissenheit, Unsicherheit, und dann kommt vielleicht irgendwas, irgendwie auch eine Erkenntnis, die einen dann irgendwo hinbringt. Mhm. Und ja, ich finde es einfach total spannend. Also ne, sind nicht alle offen dafür und es ist unterschiedlich, wie auch wie der Mensch das halt einfach annimmt, aber ich erlebe das halt sehr oft in der Klinik, dass das irgendwie was wahnsinnig Tolles ist, wenn am Anfang so dieses, oh Gott, Kunst konnte ich nie, finde ich total blöd. Und wenn man dann vielleicht so ein paar Worte ein bisschen erklärt, worum es geht, dass dann irgendwie angefangen wird, zu in irgendeine Form des Gestaltens zu kommen und das dann tatsächlich funktioniert, dann auch diese Krisen, wie klein auch immer sie sind oder groß, dann so überwunden werden durch Materialien oder auch ne, das durch drüber sprechen und dann einfach irgendwie am Ende sowas ganz Neues entsteht, was dann tatsächlich so ein, ja, sowas aktiv Geschaffenes ist und ja auch eine Form von einem, ja, quasi Gegenüber dann bildet, ne? Was, und das finde ich in der Kunst halt so schön auch, also in der Musik wäre es ja so, wenn man es aufnimmt, aber das ist in der Kunst was ist, was bleibt, also was dann einfach, was man sich auch eine Woche später nochmal angucken kann oder ein paar Jahre später und ja, wo dann tatsächlich so ein Abbild von dem, was da irgendwie passiert ist und noch da ist, worüber man sprechen kann, ne? Also entweder mit sich erstmal oder zu zweit oder in der Gruppe und ja, also da habe ich irgendwie oft das Gefühl gehabt, wenn da so richtig was passiert ist, also war ich einfach total beglückt, wirklich als Therapeutin wie so dabei sein zu dürfen und so zu merken, wow, da passiert gerade so viel und ich stehe so daneben und darf das miterleben, ne? Wie da Menschen irgendwie auch an ihre Gefühle rankommen oder so zum wirklich eigenen Ausdruck finden von dem, was so in ihnen vorgeht. Und genau, und ich glaube, auf diesem Weg dahin, das zu schaffen, ja, sind halt einfach sehr viele Parallelen da zwischen dem künstlerischen Arbeiten, zwischen diesem, was in der Therapie passiert und ja, was ich quasi dann irgendwie so schön verbinden kann in der Kunsttherapie. Mhm.
Ja, ah, das, ja, die Beschreibung klingt schon so toll. Also das klingt wirklich so, dass Menschen so in so eine Selbstwirksamkeit kommen, ne, und auch so eine Macht wieder erleben können, dass sie was schaffen. Weil sie kommen ja, weil du sagtest ja, ne, man kommt aus einer Not heraus, wahrscheinlich, ne, mit so einem Gefühl der Hilflosigkeit oder Machtlosigkeit. Und dann in so einem kleinen Raum da das dann wieder erleben zu können, das stelle ich mir auch total kraftvoll und hilfreich vor.
Ja, und weil das oft auch sowas ist, was so außerhalb von diesem Vorstellbaren ist. Ne? Es ist für manche irgendwie wie so ein Geschenk, auch dann mal was machen zu dürfen, was so in einem ersten Moment, ne, ist es dann so wie, was macht das denn jetzt für einen Sinn, dass ich das tue, ne? Dass ich jetzt soll ich hier malen wie so ein kleines Kind. Ne? Also manche sind da ja auch einfach sehr stark im Widerstand. Und wenn dann auf einmal sowas passiert, dass ja, da sowas entsteht und das dann auch so eine Würdigung in der Gruppe erhält von was halt jetzt erstmal, also es ist kein Ding, was ich benutzen kann oder es hat erstmal so gar nicht sozusagen so diesen, diesen das Klassische, wo man so denkt, ah ja, das müsste man jetzt wieder machen, um so fit zu sein, sozusagen im Sinne so des Optimierens, ne, sondern es ist was vielleicht irgendwie berührt und einem irgendwie eine Beziehung so zwischen sich und seinen Gefühlen und der Welt so herstellt. Und das ist oft im ersten Moment gar nicht das, was vielleicht erwartet wird, was da passiert. Und wenn das dann passiert, ist das unheimlich schön.
Und dieser Prozess von diesem Widerstand und den ja sozusagen auch negativen Erfahrungen, die man gemacht hat mit dem Thema, hin zu diesem sich dem Öffnen, also wie lange dauert so in der Regel dieser Prozess oder ist das total individuell?
Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Also ich arbeite halt eigentlich mit allen Patienten, die ich habe, die habe ich in der Gruppe auch und dann manche halt noch im Einzel. Und da muss ich sagen, ist meistens so dieses Wechselspiel dann total gut, dass dann eigentlich so in der Gruppe irgendwie Dinge entstehen, die dann die anderen so irgendwie auch beflügeln, sich vielleicht mal zu trauen. Ne? Es ist oft, also ich meine, meistens ist irgendjemand Mutiges so in der Gruppe, der irgendwie vielleicht auch das gerne macht und da Erfahrungen mit hat und dann so ein bisschen auch für die anderen so ein bisschen das Licht leuchten kann. Ne? Und dann kann das manchmal passieren, das ist so in einer Stunde und manchmal dauert es aber auch echt eine ganze Weile so. Und ich hatte das schon auch, dass Leute dann erstmal da sitzen und gar nichts machen. Und das hat mich, glaube ich, am Anfang sehr gestresst. Also da war ich so, Gott, ich muss da jetzt als Therapeutin irgendwie und das muss da jetzt schnell. Und da ist, glaube ich, tatsächlich so diese Intuition dann zu denken, nee, das wird schon, es ist viel anstrengender, dass der jetzt irgendwie, also wenn die zum Beispiel im Schnitt so 8-9 Wochen da sind, der wird nicht ab 8-9 Wochen nichts machen. So, oder die. Also ist es tatsächlich häufiger, würde ich sagen, bei Männern der Fall, dass die erstmal sich so sperren. Aber es gibt auch Frauen, ne? Und tatsächlich bin da nicht ich der Wirkfaktor, sondern meine Erfahrung ist es, dass es die Gruppe ist. Gut, manchmal kann es helfen, ne? Im Einzelkontakt, dass ich nochmal mit jemandem quasi, wenn es so viel um Scham erleben geht, und dann wieder von sich was zu zeigen, was man nicht unter Kontrolle hat in der Gruppe. Und dann macht es manchmal Sinn, es so im Einzelnen nochmal aufzugreifen und dann im Gespräch einfach nochmal zu gucken, ne? Wie man sich da so in der Gruppe vortasten kann. Genau, aber das, also ist ganz unterschiedlich. Es geht manchmal schnell und manchmal dauert es eine Weile.
Also das heißt, du arbeitest mit allen in der Gruppe und auch einzeln.
Genau.
Und wie ist da die Struktur in der Klinik? Können die das selber sich aussuchen sozusagen oder wird es denen auferlegt, dass sie jetzt Kunsttherapie machen oder wie ist da der Ablauf?
Genau, also es wird ihnen schon auferlegt. Sie sind freiwillig in der Klinik und machen freiwillig die Therapie. Ist niemand da, der jetzt quasi dort hingeliefert wurde, so wie in der Psychiatrie, ne, dass da jemand irgendwie sein müsste oder so. Das finde ich total gut. Also dass es erstmal diese eigene intrinsische Therapiemotivation gibt, weil ich glaube, sonst wäre es irgendwie auch echt ein anderes Arbeiten. Aber die Kunsttherapie ist, also würde ich sagen, zum Glück Pflicht, weil sonst wäre es, glaube ich, schwierig. Dann würde ich, wäre es auch eher so ein bisschen, um es jetzt mal so krass zu sagen, so ein bisschen so eine Bastelrunde. Es gibt dann ja auch Leute, die sagen, ah ja, aber ein Korb vielleicht mache ich so gerne. Und warum darf ich das denn bei Ihnen nicht machen, so ungefähr? Mhm. Und ich dann schon immer wieder so diesen Hinweis geben muss, ne, das ist Therapie. Und ich habe Themen, mit denen ich arbeite, aber die so sehr frei sind. Und da ist natürlich dann der Wunsch manchmal da, so, oh Gott, ich würde doch lieber was tun mit einer Aufgabe. Und eigentlich ist so das, was mir so entgegengebracht wird, ist oft, ne, dass ich keine konkrete Aufgabe gebe und dass sie dann so mit sich konfrontiert sind und mit ihrem Gefühl. Mhm. Und ich glaube aber, dass es total gut ist, dass quasi dass alle in der Gruppe wissen, okay, da müssen wir jetzt durch und das nicht so ist, ja, ich habe mich dafür entschieden oder ich gehe da wieder raus, sondern es ist klar, es ist ein Therapieinhalt und da müssen wir alle kommen. Also, und da fängt es auch irgendwie, glaube ich, an dem Punkt so spannend zu werden, ne? Wenn dann so wirkliche Widerstände auch überwunden werden und da passieren einfach ja spannende Verläufe, würde ich sagen.
Und diese Erfahrung, die du machst oder gemacht hast als Kunsttherapeutin, hat die auch nochmal deinen Blick auf Kreativität als solches verändert?
Ja, also tatsächlich, ne, dass es sowas ist, wo ich merke, dass das, also ich bin fest der Überzeugung, ne, dass wir das alle in uns haben. Also ne, das kommt ja oft auch das Argument, aber ich bin gar nicht kreativ und ich mag das überhaupt nicht. Und denkst du, das ist das Schöne, dass ja eigentlich das, was man auch mit Kindern sieht, so dass Kinder, bevor sie eigentlich wirklich sprechen, malen sie, ne? Oder also äußern sich irgendwie auch, also quasi für unsere Kategorie kreativ, ne? Also sie singen irgendwie mit ihrer Stimme in irgendeiner Form, sie und wenn es irgendwie mit dem Brei ist, mit dem sie irgendwie umhermatschen, also sie tun sich irgendwie kund, bevor sie sprechen lernen, ne? Und in so eine, in einer Kategorie wie also festgelegt Sprache sich äußern. Und ich glaube, jedes Kind malt halt irgendwann und singt irgendwann. Und das ist leider durch das System, ne, dass es da schwierig behandelt wird und bewertet wird. Also ich glaube, durch diese krasse Bewertung geht's einfach sehr zurück und wird die Kreativität wieder sehr, sehr eingeschränkt. Und klar gibt es, ne, Menschen, die sind begabt und welche, denen liegt es nicht so sehr wie anderen, aber ich glaube, dass wir das alle können. Und das dann wieder so, da fühle ich mich manchmal wie so als Archäologin, dann zu jemandem zu sagen, ja, das ist in ihnen da, ne? Und wir müssen gucken, dass wir es ein bisschen wieder das rauszuholen. Ne? Das ist auch ein aktiver Prozess, dem wieder Zugang zu geben. Und das ist irgendwie wie so ein Kanal, den man erstmal wieder so ein bisschen freilegen muss. Und aber der ist schon da, den mache ich nicht oder so. Ne? Also ich helfe nur dabei, das entdecken zu dürfen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was dann, klar hat man einen ganz anderen Anspruch, wenn man selber irgendwie künstlerisch arbeitet, aber auch da wieder zu denken, hey, das ist ja in mir und ich kann da, also dieses Vertrauen, ich kann da jederzeit drauf zugreifen. Mhm. Und nur weil ich jetzt vielleicht irgendwie eine Zeit lang nichts produziert habe, in Anführungsstrichen so, dann ist es trotzdem noch da. Und das ist, glaube ich, das hat sich schon verändert mit diesem Blick auf Kreativität, dass das irgendwie eigentlich eine total menschliche Eigenschaft ist.
Ja. Und dein Blick auf Kunst, hat sich der auch dadurch verändert?
Ja, also was ich vorhin schon meinte, ne, mit diesem Urteil darüber, also manchmal bemerke ich dann selber, wie so eine Stimme in mir ist, ne, die auch, oder auch wenn ich in Ausstellungen gehe, ich glaube, dann ist schon der Blick da eher noch kunstgeprägt, aber ich glaube, ich habe viel mehr mich geschult, wirklich genau hinzugucken. Und also so anzunehmen, was irgendwie, was ist denn da? Und das, also anders in eine Auseinandersetzung zu gehen mit den Dingen, die ich sehe, als das vorher war. Mhm. Also ich fand es, ja, also schon eine Art von Einseitigkeit, die ich so zumindest bei mir so im Kunststudium erlebt habe, dass es irgendwie sehr geprägt ist von dem, was ist gerade irgendwie angesagt und wie macht man Dinge und wie müssen die sein. Und das war mir zu der Zeit überhaupt nicht klar. Also, dass ich da in so krassen Kategorien denke und das auch so ausschließe und das so lerne, genau, dass das irgendwie wenig gemeinschaftlich ist und wenig so, wo entdecke ich denn was? Oder ne, ressourcenorientiert zu sagen, hey, was ist denn das, was irgendwie an dem irgendwie gut ist oder wo kann es vielleicht noch hingehen, sondern so, dass, ach nee, das ist jetzt hier nichts Richtiges, das ist nicht so. Also, ja, ich habe auch selber, glaube ich, einfach so krasse Kritik oft einstecken müssen, dass, ja, man sich dann einfach diese Urteile so zu eigen macht. Und ich glaube, das war schon auch ein Lernprozess, das zu lernen, da wieder anders drüber zu denken und erstmal wirklich mit sich hinzustellen und zu gucken, was ist. Und jetzt auch in der Kunsttherapie halt zu merken, wie, also wenn man dann hört, wie Leute sozusagen sich selber abwerten, also wenn man da immer wieder sozusagen die Anwältin wird für dieses erstmal hingucken, erstmal nur beschreiben, was man sieht. Also das ist oft eine Übung, die wir wirklich machen, wo ich sage, ja, einfach beschreiben Sie doch mal, was Sie sehen. So. Und dadurch, dass ich ja quasi diese Übung immer wieder mit anleite, ist es für mich auch anders geworden, wenn ich Dinge sehe. Mhm. Also, ja.
Das finde ich echt total spannend. Also, das ist auch so was, so typisch menschlich paradox absurdes für mich, dass in der Kunst und auch in dem Kunstbetrieb, ne, da diese Härte, also das, wie du das beschreibst, so habe ich das damals auch erlebt. Also, ich habe selber nicht Kunst studiert, aber also Design und war öfter dann auch in der Kunstakademie und habe so von anderen mitbekommen, die studiert haben, wie das da so abläuft. Dass da so stark bewertet wird und dass es dann doch irgendwie so ein Denksystem gibt, ne, an dem man sich orientiert, obwohl es in der Kunst ja eigentlich genau um das Gegenteil geht, dass man Sachen aufbricht, in Frage stellt und ja auch kritisch reflektiert, ne, die Gesellschaft. Und irgendwie ist der Mensch ja doch dann immer wieder, vielleicht einfach durch die Gesellschaftsform, in der wir leben, ne, so, der hat diese Tendenz dann doch wieder zu bewerten. Ne, und jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Aber deswegen habe ich da auch immer so ein bisschen so einen Bogen drum gemacht. Also ich wollte eigentlich auch immer Kunst studieren, Künstlerin werden. Und ich habe mich das am Ende dann aber nicht getraut, weil ich genau davor Angst hatte, dass mich das so entmutigt, da so dieser Kritik ausgesetzt zu sein. Und deswegen fand ich das auch so spannend, was du geschrieben hast, dass es dir um den Prozess geht. Weil ich finde, wenn man den Prozess betrachtet, dann nimmt das so ein bisschen dieser Bewertung auch so den Wind aus den Segeln. Ne? Also wenn es nicht um das Ergebnis geht, was man eben bewerten kann, sondern um den Prozess, dann finde ich, öffnet das nochmal viel mehr so einen Raum für Dinge loszulassen auch. Ne? So.
Total. Also es ist auch, also tatsächlich gab es einen Punkt, ne, ehrlich zu sein, auch in dem Studium, wo ich manchmal dachte, oh Gott, ich komme mit den Ergebnissen überhaupt nicht klar. Ich bin manchmal wirklich irgendwie, also manchmal ist es ja so, dass irgendwie Sachen gemalt werden, die total kitschig zum Beispiel sind oder so, ne? Und dann dachte ich manchmal so, wie soll ich mein, krass gesagt, wie soll ich jetzt mein Leben und meinen Beruf damit verbringen, dass ich mir immer diese Dinge angucken muss und dass ich irgendwie doch den Anspruch habe, eigentlich für mich quasi was anderes zu machen und ja dann auch den Anspruch habe eigentlich, dass andere immer irgendwas Schönes in meinem Sinne Kreatives, Ausbrechendes malen sollten oder gestalten sollten, wie auch immer. Und ich glaube, durch diesen Prozess bin ich irgendwie da hingekommen, dass ich dachte, nee, aber darum geht es doch gar nicht. Und das Ergebnis, ja, wenn der Person das jetzt irgendwie gefällt, dass sie da was super, für mich super Kitschiges zum Beispiel gemacht hat, also wie kann ich dann trotzdem das so total würdigen? Und das ist tatsächlich, dass ich merke, ich schaffe es in dem Prozess. Und da unterscheidet sich dann auch, ob ich wirklich sage, hey, es ist vielleicht wirklich nur kitschig und wie so ein bisschen so Deko gemacht und jemand setzt sich nicht mit sich auseinander. Oder es ist tatsächlich in dem Prozess für mich klar geworden, dass genau dieses Kitschige vielleicht genau das Richtige ist. Mhm. Also da gibt es schon auch Unterschiede, ne? Und die finde ich, also da merke ich das in dem Prozess, wie das verläuft. Und Ja, zum Beispiel, ne, hatte ich mal eine Patientin, die auch also eine geistige Behinderung hatte und dann aber für sich zum Beispiel so einen Wolf so als Schutztier gemalt hat. Und das habe ich mit ihr zusammen gemacht und wir hatten so viel Freude dabei. Und also sie vor allem, und das ist so auf mich übergesprungen, also das war so wahnsinnig gefühlsoffen. Und nachher war das Ergebnis, dass es halt so ein relativ kitschiger Wolf, wie man ihn irgendwie, ne, sie hatte den auch aus dem Internet rausgesucht und hatte gesagt, ja, so in der Art und das gefällt ihr und so. Und also ich hätte im Leben dieses Bild für mich nie als irgendwie ansprechend empfunden, aber so in diesem Prozess mit ihr und dass sie das dann nachher so, dass für sie so das Größte war, dass sie das selber gemacht hat.
Oh, da kriege ich richtig Gänsehaut.
Hat natürlich auch dieses Bild für mich was ganz, also eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und das ist, glaube ich, das, was ich so gelernt habe. Ne? Also ich habe Kategorien, klar, ich habe auch Dinge, die ich schön finde oder nicht schön finde. Ja, und ich glaube, ich kann da gut auch den Unterschied machen, ne? Dass es das gibt, was mir gefällt. Und vielleicht ist das auch nochmal das Wichtige daran, ne? Dass dieser Unterschied besteht. Also was mag ich wirklich und was dann noch zu wissen, klar, was ist vielleicht gerade in der Kunstwelt irgendwie das, was gerade irgendwie angesagt ist oder was, ne, vielleicht auch Kriterien unterliegt, die irgendwie betrachtet auf die Kunstgeschichte irgendwie eine Rolle spielen oder so. Aber das, ja, das ist so schade, dass man das nicht lernt. Und das, muss ich sagen, kann ich jetzt viel besser, ne, dass ich so sehe, ah, was, wo war jetzt irgendwie der Prozess tatsächlich total fruchtbar und dann ist auch das mit dem Ergebnis stimmig. Und ja, wo ist das, was mir vielleicht gefällt, obwohl es vielleicht auch nicht was ist, was künstlerisch jetzt so die Wahnsinnsbedeutung hat oder so. Und ja, und dann nochmal mit dieser Theorie, ah, wo ist es jetzt vielleicht was, was in der Kunst tatsächlich irgendwie eine Bedeutung hat, aber mich vielleicht auch gar nicht so anhebt. Mhm. Also, ne, das gibt es ja auch. Also, dass man irgendwie denkt, ja, ist eine gute Arbeit, wie in Anführungsstrichen so theoretisch sauber gemacht, ist irgendwie, spricht irgendein Thema an oder ist irgendwie, geht über Grenzen hinaus und trotzdem habe ich dabei nicht eine innere Beziehung, wo ich irgendwie so innerlich quasi so jauchze und frohlocke, so, ne? Also wo ich, oder mich nicht angezogen fühle oder so. Also das ist ja, ich finde, das ist ja was ganz Gefühlvolles und Intuitives, also eine Ausstellung zu gehen oder Künstler zu sehen und dann manchmal ist man so von einer Arbeit irgendwie so total angezogen und überwältigt und das ist ja was Inneres und das, finde ich, ist was, was irgendwie, ja, man dann auch gut gucken sollte, dass man irgendwie nicht zu viel von dem eigenen, was einem gefällt, ne? So in der Kunst ist es total schade, finde ich, wenn da so viel platt gemacht wird irgendwie von den Kriterien, die da einem dann dort so auferlegt werden. Und tatsächlich, also war es auch so, dass ich das einfach in der Bildhauerei so erlebt habe, ne? Sind halt einfach ja viele alte weiße Männer, die da irgendwie auch den Ton angeben und das erstmal so zu merken danach, von wem man da eigentlich so die Werturteile übernommen hat. So, also das fand ich schon sehr wertvoll, das überhaupt erstmal so für sich zu überdenken. Mhm.
Ah, das finde ich jetzt auch nochmal total spannend, ne? Also weil man geht ja erstmal von bei der Kunst aus, ja, das ist irgendwie frei, freier geht ja gar nicht, ne? Und was du meintest, so ein bisschen despektierlich auf die Kunsttherapie, ach ja, das ist ja nicht die echte Kunst, dem, ne? Aber am Ende ist es auch wieder ein System mit Gatekeepern, die dann irgendwie bestimmen, was ist gut, was nicht. Wie in anderen Bereichen ja auch, ne? Also ich muss da auch viel an die Musik denken. Ich bin ja so im Musikbusiness auch unterwegs und da ist es ja auch so, ne? Da gibt es ja auch die Gatekeeper und die alten weißen Männer und so. Dann nochmal zu sehen, dass so eine andere Form, ne, jetzt über die Kunsttherapie zum Beispiel, dass man da auf eine ganz andere Qualität von Freiheit erleben kann, so die einen dann wieder ganz zu dem Ursprung zurückbringt, wo es ja eigentlich drum geht, ne? So um den eigenen Ausdruck und die, ja, so sich selbst und die Welt zu erforschen und neu zu verstehen auch und so.
Auf jeden Fall, ja, und genau, und auch wenn man dann nochmal ehrlicherweise hinguckt, ne, ist ja, glaube ich, die Musik und die Kunst da irgendwie sehr ähnlich, dann auch zu sehen, dass es halt dann wieder um einen kommerziellen Zweck auch geht. Also, ne, das, was sich dann irgendwie wieder verkauft oder was ist, was in die und die Richtung geht, die gerade irgendwie, ne, also ja, sich verkaufen lässt einfach. Und das, finde ich, ist dann halt auch so, da ist so dieses Freie halt so eigentlich irreführend, weil so frei ist es dann halt gar nicht, ne? Und klar, ich glaube auch, ne, wie jetzt, was weiß ich, dieses Wolfsbild, um jetzt nochmal dabei zu bleiben, ist halt was natürlich durch so kulturelle Dinge irgendwie geprägt ist, oder, ne? Ich erlebe das ja oft, dass dann Leute sich was aussuchen, wo ich denke, ja, das ist irgendwas, was ihnen dann nahe ist oder so als Bild, was sie irgendwie vielleicht auch gelernt haben, aber das ist dann auch anzunehmen, zu sagen, ja, davon bist du geprägt, das, ne, hast irgendwie, hat ja auch irgendwie dann mit dir zu tun und nicht alles ist so ganz frei, ne? Also es gibt auch diese ganz freien Gestaltungen und ich glaube, das kommt dann auch immer darauf an, wie jemand so strukturiert ist und wenn jemand dafür offen ist, ist es total spannend, wenn so wirklich ganz, ganz frei so dieser Zugang irgendwie zu sich da ist und sowas irgendwie auch Abstraktes entstehen darf, aber ja, einfach auch diese Prägung anzuerkennen, weil wir ja auch einfach nicht in einer Käseglocke geboren werden, die, in der wir dann bleiben. Also das ist ja auch Quatsch dann, ne? Dann irgendwie wieder sozusagen, das ist vielleicht auch was mittlerweile, wo ich manchmal denke, es hat ja auch eigentlich gar keinen Bestand zu sagen, es wäre nicht geprägt. Also gerade in der Kunst ist es ja eigentlich so, natürlich ist das alles nicht so frei, weil wir, also wir nehmen ja ständig von irgendwo was auf und das ist dann irgendwie eine interessante Form, das wiederzugeben und vielleicht mag die irgendwie neu sein, aber es wäre eigentlich also völlig vermessen zu sagen, mit dem ganzen Einfluss mittlerweile, dem man unterliegt, dass das irgendwie nur aus einem selber kommen
würde. Ja, ich finde aber auch, dass das auch eine Teil der Qualität von Kunst ist, dass es eben auch die Zeit widerspiegelt, ne? Und die Gedanken aus der Zeit und die Gesellschaft und so weiter. Also klar, natürlich ist es immer spannend, wenn man sowas sieht, ne, was einem zeitlos irgendwie erscheint. Das hat ja auch noch eine ganz besondere Qualität. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man so sehen kann, ah, okay, das ist aus der und der Zeit, da spiegelt sich das und das wieder. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Qualität, finde ich. So.
Total, ja. Naja, auf jeden Fall. Und es darf ja auch irgendwie, also es wäre ja komisch, wenn es irgendwie so völlig ungeprägt wäre, ne? Also, ja. Nee, aber deswegen, also muss ich schon sagen, dass ich irgendwie, dass ich viele ja, meiner Sichtweisen da irgendwie so verändern durften manchmal, ne? Irgendwie hat es auch sehr geholfen, mich da theoretisch irgendwie nochmal mit zu befassen und ja, das einfach nochmal anders zu hinterfragen, so aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das finde ich, genau was du sagst, ich finde es total schade, dass das in der Kunst nicht, oder mein Gefühl war, einfach wenig gemacht wird, dass dieses Urteilen darüber, dass das erstmal in Frage gestellt wird oder dass man irgendwie transparent macht, unter welchen Kriterien das jetzt passiert. So, und irgendwie, ja, das ist eigentlich schade, weil es irgendwie das damit auch total beschneidet. So.
Und ich finde, da liegt ja auch so ein bisschen das Thema der Problematik von Mutterschaft und Künstler sein oder Künstlerin sein, auch so ein bisschen, also ist damit so verknüpft, finde ich, weil ich finde ja oft diese ganzen Prozesse eben, die man durchläuft, wie man sich verändert und wie, ja, wie man eben dann nicht mehr so einfach mit den Strukturen klarkommt, die da sind, das wird ja oft überhaupt nicht reflektiert, ne? Also als Mutter ein Stipendium zu bekommen oder irgendwie eine Residency oder so zu machen, da wird das ja oft überhaupt nicht berücksichtigt, dass man ein Kind hat und oder Kinder hat und dass man eben nicht mehr so das alles so machen kann, wie das so da vorgegeben wird. Wie sind da so deine Erfahrungen mit den Strukturen und dem Mutterwerden?
Ja, total, ne? Also das ist erstmal, also gut, ich hatte dann irgendwie auch mal, bevor ich dann schwanger war, irgendwie gedacht, ah, es gibt irgendwie so ein kleines Ding irgendwie in Grönland, das finde ich total spannend, das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, das war dann erstmal nicht sehr so der Fall, ne? Da irgendwie im arktischen Winter dort irgendwie hinzufahren für ein halbes Jahr. Ja, aber das ist da wirklich ganz, ja, also verschwindend gering. Ich glaube jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, ne? Das ist ja jetzt auch schon irgendwie 10 Jahre her, dass ich da so aktiv drin war. Da hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was verändert, aber an sich, also passt man da einfach nicht rein als Frau mit kleinem Kind. So, das ist, dafür ist es nicht gemacht. Und irgendwie, selbst wenn es manchmal gar nicht ganz klar gesagt wird, aber also da ist man eigentlich raus irgendwie, erstmal aus dieser Vorstellung ja auch, also ich meine so dieses Klischee-Künstlerbild, ne, man besäuft sich irgendwie und macht dann wilde Kunst in der Nacht, das ist, passt ja nun irgendwie auch nicht dazu, dass man irgendwie körperlich total durch ist, nichts trinken kann und ja, mit so einem kleinen Kind einfach überhaupt nicht den Kopf frei hat, erstmal irgendwie so in so Prozesse reinzugehen. Ja. Ne? Also vielleicht dann irgendwann schon, ne? Oder ich hatte da tatsächlich auch in dem ersten Jahr dann das Glück, ne, dass es irgendwie gegen meine Tochter, wenn die geschlafen hat, dass ich dann was gemacht habe und das mir auch total gut tat und das auch total brauchte, da irgendwas anderes noch so, ja, wie so herzustellen, wo ich dann sehe, dass ich noch was anderes mache, außer stillen und irgendwie mich kümmern. Aber ja, also das eigentlich so dieses, also eine Frau mit Kind passt irgendwie gar nicht in dieses Bild des wilden Künstlers oder Künstlerin so rein, ne? Ja, und es, also ich glaube hier in Dresden ein bisschen mehr, weil ja auch irgendwie, also zumindest ja, jetzt in der Neustadt oder so, eine Zeit lang irgendwie Dresden da so sehr geburtenreich war und es, glaube ich, noch tendenziell mehr Frauen mit Kindern oder auch mal Männer mit Kindern gab, aber so, ja, es war irgendwie kein Thema so richtig, ne, und ja, also es war dann auch, mein Gefühl war dann irgendwie, ne, mich, also dann war so die Entscheidung für die Kunsttherapie und da ist der Studiengang auch so, der fängt nur alle 2 Jahre an, deswegen war dann so ein bisschen, okay, entweder entscheide ich mich jetzt oder ich muss nochmal 2 Jahre warten und das war dann 2014 und ja, also da war auch mein Gefühl so, ich, wo soll ich denn hin jetzt, also mit dem Studium und ein Kind, also da habe ich wie so eine Wand vor mir gesehen, wo ich dachte, oh Gott, das packe ich irgendwie nicht, das jetzt auf mich zu nehmen, da ist ja irgendwie viel mehr Frust irgendwie einprogrammiert als eh oder Selbstzweifel, als der Selbstzweifel vielleicht eh schon da ist, so, ne? Und rückblickend, ne, bin ich total froh auch, dass ich da quasi den Abzweig so genommen habe und sagen, ich setze mich dem auch nicht mehr so aus, weil das wirklich so männerdominiert und irgendwie eh ja schon ein schwieriges Feld ist, aber dann noch mit Kind, glaube ich, ja, man irgendwie gute Unterstützung bräuchte, um da halbwegs stabil durchzukommen. So.
War das denn auch ein schmerzhafter Prozess, das so loszulassen?
Ja, erstmal schon. Also erstmal dachte ich nur, ja, naja, das wird jetzt quasi wie so ein, also ich habe halt, ne, lange irgendwie gejobbt, so, wo ich dachte, naja, ich will jetzt irgendwie nicht mehr, weiß ich nicht, in 10 Jahren da immer noch arbeiten und ja, und nebenbei Kunst machen. So, wo ich dachte, irgendwie muss es sich schon irgendwann mal ändern. Und dann dachte ich so, naja, das ist ja vielleicht eine Möglichkeit, quasi so als Job, den man irgendwie, wo einem die Krankenversicherung bezahlt wird, machen kann. Und ja, und dann aber dachte ich immer noch so, naja, vielleicht, ne, schafft man das ja, das dann doch nur mit ein paar Stunden zu machen und dann den Rest weiter Kunst zu machen. Und dann aber habe ich wirklich auch gemerkt, ne, okay, das ist aber wirklich in Ordnung und ich mache diesen Job wirklich gerne. Und es ist jetzt irgendwie auch nochmal schön zu sehen, jetzt war ich irgendwie ein gutes Jahr quasi raus, habe jetzt im Januar wieder angefangen und ach, ich war irgendwie gleich wieder ganz beglückt, muss ich sagen. Also tatsächlich so, es hat auch gut funktioniert. Also ich habe gemerkt, ja, ich bin jetzt quasi wie noch ein bisschen ruhiger geworden und merke einfach so, ah, ja, vielleicht ist auch wirklich so dieses eigene Kunstmachen gar nicht so das Ding, sondern vielleicht bin ich da eher so kreative Geburtshelferin geworden, ne? Und es darf auch sein, dass das Dinge von anderen werden, die ich mit begleite. Und dass es vielleicht, ne, so im Sinne der Konzeptkunst gar nicht das ist, was ich dann direkt mache, sondern dass ich quasi mein künstlerisches Konzept und kunsttherapeutisches Konzept ist, was ich ja für andere anwende. So. Also ich glaube, da hat sich auch was geändert, ne? Dass es nicht ich jetzt irgendwie das Atelier voller Sachen produzieren muss, sondern dass es irgendwie was sein darf, was ich anderen mitgebe. So.
Oh, voll schön, wie sich das so erweitert hat. Das passt ja auch ein bisschen zu diesem Mutterwerden, ne? Da erweitert man sich ja auch total und gibt so ein bisschen von seinem Selbst auch so ab, ne? Und oder ja, erweitert das in irgendeiner Form. Und um aber nochmal so ganz auf die Kreativität zurückzukommen, alles, was du jetzt so an Erfahrung gesammelt hast, sowohl durch deine künstlerische Arbeit, aber auch durch die therapeutische Arbeit, was ist für dich total wichtig für deine Kreativität? Also was braucht die, damit die lebendig sein kann?
Gute Frage. ja, manchmal auch sowas von außen, also irgendwie, ich habe gerade gedacht, wie so ein Anstoß, manchmal wie so ein, sei es nur so ein kleiner, wie so ein Ton, stelle ich mir das manchmal vor, dass irgendwas von außen kommt, dass ich denke, ah, jetzt habe ich so eine Idee oder so einen Funken für irgendwas, in welche Richtung das gehen kann. Und dann, also ich glaube, es kommt erst irgendwas von außen, was in mir so eine Resonanz erzeugt und worum ich mich dann kümmern will in einem Ausdruck. Und ja.
Und was ist Gift für deine Kreativität?
Ja, so Stress auch, so ganz zeitlich, ganz, ganz eng getaktet irgendwie sein und dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie eigentlich, müsste sich wie so zerteilen. Also ich finde es, ja.
Und hattest du schon mal eine kreative Blockade?
Na, ich glaube, ich kenne das von mir, dass es Phasen gibt, wo ich das Gefühl habe, boah, ist ja irgendwie ganz schwergängig oder ich zeichne was und bin dann irgendwie so, boah, das ist alles nix und ja, da kommt irgendwie, also ne, wenn ich was mache sozusagen, da irgendwie habe ich das Gefühl, ah nee, das passt jetzt irgendwie gar nicht zu dem, was ich innerlich will. Ist das Äußere, bildet das überhaupt nicht ab und ich komme gar nicht so richtig in diesen Prozess rein. Und das ist aber meistens tatsächlich auch dann, wenn es eigentlich nicht genügend inneren und äußeren Raum dafür gibt. Also wenn gerade irgendwie andere Themen wichtiger sind und irgendwie einen vielleicht auch belasten oder so, das ist dann einfach nicht so richtig, ja, nicht möglich ist, vielleicht auf dieses eigene freie Kreative zuzugreifen. Mhm. So.
Mhm. Und dann nimmst du das auch quasi so als Impuls, erstmal die anderen Sachen dir anzuschauen und zu lösen? Oder?
Tatsächlich mir dann Sachen anzuschauen oder auch einfach wirklich es auszuhalten, zu warten und zu sagen, okay, dann geht es jetzt gerade nicht und dann braucht es jetzt vielleicht auch erstmal wieder irgendwie eine Ruhephase davon und dann selbst, wenn es jetzt irgendwie total schön wäre oder vielleicht auch, ne, wenn es im Außen irgendwie, also ich kannte das auch früher von sowas wie so, oh Gott, da muss jetzt irgendwie, dafür muss irgendwie eine Bewerbung und da muss jetzt noch irgendwie das und das entstehen und dass es dann irgendwie nicht so entstanden ist, wie man dachte, dass man das jetzt mal eben noch schnell auf den letzten Pfiff irgendwie hinkriegt. Und das dann auch manchmal zu akzeptieren, dass es jetzt irgendwie meine Bewerbung nicht geht oder dass es irgendwie jetzt gerade einfach nicht der Zeitpunkt dafür ist, so.
Ja, oh Mann, die Zeit ist voll verflogen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitersprechen. Wow, ich habe immer so eine Abschlussfrage, die ich so allen stelle. Hast du Lust auf die?
Ja.
Okay, und die lautet, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum für ihre Kreativität finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Also habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also mir sind so zwei Sachen eingefallen. Ich hoffe, es ist vielleicht noch Zeit für beides.
Yeah.
Für zwei Möglichkeiten sozusagen, dass ich dachte, ja, also manchmal ist es schon schön, wenn man also wirklich ganz eingeschränkt ist und man gar nicht jetzt irgendwas zur Hand hat, mit dem man irgendwas tun kann oder so, dann einfach mal in so eine Betrachtung von irgendwas ganz genau zu gehen, so als wenn man vielleicht das irgendwie unter Mikroskop betrachten würde oder als wenn man ein Ding, was man sozusagen sieht, nicht kennen würde.
Mhm.
Und dann wirklich in so eine Beschreibung für sich innerlich zu gehen, was sehe ich denn da, wie ist denn das beschaffen? Ne? Und da irgendwie versucht, eine Beziehung zwischen sich und der Sache herzustellen. Das können vielleicht Gegenstände sein oder, also ich glaube, oft ist so dieses menschliche Ding, dass es einem eher gelingt, das auch in der Natur zu tun, weil das irgendwie für uns, glaube ich, ansprechendere Formen sind. So. Also wenn man dann irgendwie nur vielleicht, und selbst wenn man auf dem Spielplatz sitzt oder so als Mutter und dann einfach irgendwie ein Blatt in der Hand hält oder irgendwas findet, was einen irgendwie anspricht und einfach da sich mal kurz hinwendet zu so einer anderen Art der Betrachtung. Mhm. Und vielleicht macht es irgendwas mit einem, also da mal drauf zu achten, was dann so kommt. Vielleicht auch einfach sich aus diesem krassen Produktionsmodus oder Produktivitätsmodus, ne, man muss jetzt was machen und dann ist noch das und dann kommt als nächstes das und das ist ja auch der Tag so durchstrukturiert, dann einfach mal so einen Moment des Innehaltens sich zu gönnen und wenn es 2 Minuten sind. Mhm. Und dann ist so noch eine Sache, dass ich bei diesem, weil du sagst, so keinen Raum haben, ich arbeite öfter auch oder knüpfe so an so Imagination und dass ich dachte, ja, vielleicht sich das zu gönnen, so mal hinzusetzen und wie so die Augen zu schließen und mal zu überlegen, wenn ich jetzt mir einen Raum wünschen könnte, wie sähe denn der aus? Und wie müsste dieser, also ne, der tatsächliche Raum oder wie müsste vielleicht die Zeit sein? Also ich glaube, dass man da, wenn man sich die Zeit gibt, damit zu beschäftigen und das mal kurz ins so Träumen, Imaginieren zu kommen, dass das was in einem verändert und vielleicht ja auch dazu führen kann, dass dieser eigene kreative Kanal wieder sozusagen so ein bisschen ins Schwingen kommt. Mhm. Und ich glaube, das ist es, das, was man braucht. Ne? Also wenn jetzt gerade nicht wahnsinnig viel Zeit ist oder Raum dafür, dass man so ein bisschen guckt, wie man da hinkommt an diese Intuition oder die Kreativität. Ne? Und das geht, glaube ich, so durch Innehalten irgendwie, mit sich sein.
Mhm. Wow, vielen Dank. Total schöne Ideen. Da habe ich richtig Lust, das auszuprobieren, beides.
Ja. Yeah. Ja, schön.
Ja, vielen, vielen Dank. Oh, das war so schön, das so mal einen Einblick zu bekommen in deine Welt, in deine Arbeitswelt, aber auch in deine Erfahrungswelt. Voll spannend und total wertvoll.
Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Also sehr, sehr anregend. Du hast immer so schön nachgefragt. Das hat mir sehr gefallen.
Oh, das freut mich. Cool. Ja, vielen Dank und dann weiterhin ganz viel Freude und Kraft für den Neueinstieg jetzt nach der Elternzeit und viel Freude in deinem neuen Atelier und
Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
Der Podcast für Kreative.
Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Nochmal.